Wenn Gott gut ist, warum all das Leid in unserer Welt? Das ist ein Thema, das mich zutiefst selber betrifft, das meinen ganzen Dienst begleitet, bei dem mir sofort Situationen hochkommen, die ich, wenn ich ehrlich bin, nicht zwingend wiedererleben möchte oder nicht ständig wiedererleben möchte. Viel Leid, das ich erlebt habe in den 25 Jahren, davon 12 Jahre als Notfallseelsorger. Ich werde es nie vergessen, den Schrei einer Mutter, wenn du da als Notfallseelsorger mit der Polizei vor der Haustür stehst und klingelst und mit ihnen reingehst und ihr verkündest, dass ihr Sohn bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. So einen Schrei, den vergisst man nicht. So ein Gesicht, so eine grenzenlose Verzweiflung. Der Mann, der nach Hause kam, nachdem die Rettungskräfte und die Polizei und ich schon in der Wohnung waren und seine junge Frau, hochschwanger, liegt dort, gestorben, Mutter tot, Kind tot, die Verzweiflung. Und gleichzeitig Situationen mit so viel Trost und mit so viel Getragensein, wie der Vater, der sein zweites Kind im kleinen Sarg 3 Tage nach der Geburt verliert und es zu Grabe trägt. Der Älteste, den ich erlebte, der auf die Bibel mit der Faust gehauen hat, als wir in der Bibelstunde zusammensaßen, und er konnte Gott nicht verstehen, warum seine Tochter so viel jünger, und ich glaube, das ist immer mit für Eltern das Schlimmste, dass die Kinder vor ihnen sterben, warum alles Beten nichts hilft und sie von Woche zu Woche mehr Komplikationen hatte und es schlimmer und schlimmer wurde. Und sie starb dann auch. Und doch, auch da habe ich erlebt, wie Gott zu seinem Wort steht und nicht allein lässt. Aber diese Situation, ob im Krankenhaus, ob zu Hause, ob in der Notfallseelsorge oder bei mir selbst in meinem Leben, im Leben unserer Familie, das sind Situationen, ich liebe sie nicht. Ich würde am liebsten ohne sie leben. Und doch habe ich früh kapiert, dass es zu meinem Dienst gehört, dass es für einen Pastor normal ist, solchen Situationen häufiger sich stellen zu müssen, wie vielleicht ein anderer Mensch, der sowas auch erlebt, eine Familie erlebt, irgendwann im Lauf der Familiengeschichte schreckliche Situationen. Ja, irgendwann kommen diese Situationen und dann ist es wichtig, sich mit dieser Frage beschäftigt zu haben. Irgendwann kommen die Menschen, die von dir wissen, dass du Christ bist, die genau solche Situationen erleben und Gott nicht mehr verstehen können. Und sie wollen von dir hören, wie du damit umgehst. Herzenssuche, das ist unser Thema, jeden Monat eine apologetische Predigt. Es geht darum, wie können wir den Glauben begründen? Wie können wir Gott verstehen? Wie können wir das, was im Leben geschieht, mit Gott zusammenbringen, wenn doch Gott gut ist? Wieso dann das Leid? Es wäre ja schön, wenn alle Christen, wir hier alle, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen, wenn wir alle von allem Leid befreit werden. Dann müsste doch unsere Gemeinde rappelvoll sein, wenn sich das in der Stadt herumspricht, oder? Wirst du Christ, ist alles in trockenen Tüchern. Leider ist das nicht so. Leider trifft das Leid auch uns. Leider gibt es auch das, dass ein Kleinflugzeug voll mit den Ältesten einer Gemeinde im Norden Hessens abstürzt und eine Gemeinde von einem auf den anderen Tag alle ihre Ältesten los wird. Auch ich musste das erleben, dass ich mich tröstete, als um mich herum Menschen in unserer damaligen Stadt, Männer meines Alters, plötzlich an einem plötzlichen Herztod starben, und ich merkte, wie ich so leise in mir den Gedanken hatte, ach, Gott braucht dich doch hier noch, dir wird das nicht passieren. Das war die Methode, wie ich meine Angst irgendwie versuchte zu bändigen. Und dann starb in unserem Bund ein Pastor in meinem Alter genauso an plötzlichem Herztod. Und ich kapierte, Detlef, auch dich kann es treffen. Auch bei dir kann es ganz schnell gehen. Ich kenne noch die Angst, als während der großen Flutkatastrophen 2021, wir wissen alle um das Ahrtal, aber im Sauerland, in Altena war auch Land unter. Und wie wir wussten, dass unser jüngster Sohn im Einsatz war mit der Freiwilligen Feuerwehr. Wie seine Freundin damals, seine Frau jetzt uns anrief, weil sie Angst hatte um ihn. Weil sie gehört hat, dass in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann beim Einsatz weggeschwemmt wurde und nur noch tot geborgen werden konnte. Ich kenne diese Angst um die eigenen Kinder. Ich kenne die Angst um mich selbst. Ich kenne die Sorge, was noch auf mich zukommt, wenn man so viele Menschen begleitet, die alt und krank werden. Meine Frau arbeitet in einer Demenztagespflege. Wenn man sieht, was im Leben passieren kann, das ist alles nicht schön. Wie kann Gott das denn zulassen, wenn Gott gut ist? Wir singen, Gott ist die Liebe oder die anderen Lieder, die wir heute gesungen haben. Und wo ist denn dann seine Liebe? Wir singen so viele schöne Lieder. Wo ist sein Arm? Hat er den Mann nicht aufhalten können, der mit einer Frau vor die U-Bahn in Wandsbek vor einigen Wochen sprang? Ich glaube, jeder von uns weiß, wovon ich gerade spreche. Jeder weiß das, dass diese Frage elementar ist. Existenziell wichtig für uns, für unseren Glauben. Wir danken und berichten davon voller Freude, wenn offenes Mikro ist, wie Gott geholfen hat, wie er gerettet hat, wie er geheilt hat, wie er bewahrt hat. Und zugleich vergessen wir dabei, dass manchmal Menschen da sitzen, die das vielleicht gerade nicht erleben. Sollen wir deshalb nichts davon berichten? Nein, das wäre die falsche Schlussfolgerung. Aber vielleicht sensibler damit umgehen, dass es neben denen, die gerettet werden und gesund werden, immer auch die gibt, die nicht gerettet werden, nicht gesund werden, die im Leid hängen bleiben, auch in unserer Gemeinde. Wie gehen wir mit ihnen um? Welche Botschaft brauchen sie? Welche Botschaft brauchen unsere Nachbarn und Freunde, wenn sie von Leid betroffen sind? Es ist ein wichtiges Thema für dich persönlich, aber auch für dein Zeugnis, für das, was du anderen Menschen vielleicht mitteilst oder besser nicht gesagt hättest, weil manchmal machen wir da auch eklatante Fehler. Auch darum soll es gehen heute. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, wie all diese Themen in der Predigtreihe, gibt es auch wieder ein diesmal zweiseitiges Arbeitsblatt mit der Bitte mal zu reflektieren, was deine Antwort auf diese Frage ist, warum Gott das Leid zulässt, wenn er doch ein liebender Gott ist. Wir berühren damit eine große Frage der Theologie über 2000 Jahre. Die Theodizee-Frage. Es ist nicht nur eine philosophische Frage, es ist eine theologische Frage. Es ist eigentlich aber der Schrei nach einem Sinn zu erkennen hinter all dem, was wir beobachten und was doch scheinbar keinen Sinn macht. Die Kirchenväter vergangener Jahrhunderte haben sich damit beschäftigt. Christen, Irenäus zum Beispiel, der Kirchenvater aus Lyon im 2. Jahrhundert, für ihn war die Erklärung, dass die Welt eine Stätte der Bewährung ist. Ohne Widerstand gibt es kein geistliches Wachstum, hat er gesagt. Ja, ich habe es erlebt, wie dieses Ehepaar mit dem Kind, das der Vater zu Grabe trug, gewachsen ist geistlich in dieser Zeit. Gewachsen ist auch in seinem Glauben. Aber ich habe auch das Gegenteil schon erlebt. Oder Paulus. Wenn er in Römer 5, wir werden auch das noch im Römerbrief in der Reihe betrachten, wenn er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden. Da beschreibt er, dass wir in den Schwierigkeiten des Lebens im Glauben möglicherweise tiefer schürfen. Aber kann ich damit auch den Holocaust erklären? Kann ich damit die Tsunami-Katastrophe in Thailand erklären, der eine Familie aus meiner früheren Gemeinde nur knapp entkommen ist? Leibniz erklärt es mathematisch, dass diese Welt die beste aller möglichen Welten ist. Naja, die Opfer, die in dieser Welt leiden, weiß nicht, ob sie die Welt immer noch für die beste aller möglichen halten. Augustinus, Gott hat nichts Böses erschaffen. Das Böse entsteht da, wo Geschöpfe sich von Gott abwenden. Ja, aber das löst immer noch nicht das Problem der Naturkatastrophen. Epikur, der große Philosoph, 300 Jahre vor Christus, zumindest schreibt man ihm dieses Zitat laut Lactanz, einem frühen christlichen Schriftsteller, zu: Wenn Gott gut ist, aber das Leid nicht verhindern kann, ist er nicht allmächtig. Wenn er es kann, aber nicht will, ist er nicht gütig. Das war sozusagen der zusammenfassende Gedanke. Und Laktanz, dieser Schriftsteller aus dem 300 nach Christus, führt das dann aus, was Epikur da als Philosoph entwickelt hat. Und nimmt es auseinander, weil er den Glauben verteidigen wollte, weil er Gott verteidigen wollte. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Gott nicht einfach nur schwach oder böse ist, sondern dass er mit all dem ein höheres Ziel verfolgt, die geistliche und moralische Reifung eines Menschen. Na danke, sagt dann vielleicht der eine, ich wäre gerne geistlich und moralisch so geblieben, wie ich war und hätte dieses Leid nicht erlebt. Das sind theoretische Ansätze und es gibt Unmengen. Es war für mich verlockend und faszinierend, bei der Vorbereitung dieses Themas tief wieder einzusteigen in diese Themen. Und zugleich weiß ich, dass so intellektuell interessant und herausfordernd all diese Ansätze sind, wie wir uns Leid erklären, sie in der Praxis nicht viel bringen. Und schon gar nichts bringen, wenn ich selber mitten im Leid stecke. Mitten im Leid hilft es mir nicht, solche hochgeistlichen, theologischen und philosophischen Sätze zu hören oder zu lesen. Hilft das wirklich, solche Gedanken, wenn du im Leid steckst? Da hilft mir eher die Geschichte von Hiob. Sie ist Teil dieses Arbeitsblattes. Ganz bewusst gehe ich nicht weiter darauf ein, nur ganz kurz. Hiob, da lernen wir zu den offenen Fragen zu stehen. Da lernen wir zu klagen, da lernen wir durchzuhalten. Lest diese Geschichte im Alten Testament. Es ist eins der faszinierendsten Bücher, wenn es um die Frage des Leides geht. Aber was mache ich denn dann, um mit dieser Frage umzugehen? Warum gibt es das Leid? Und welche Rolle spielt Gott dabei? Und ich kann nur meine Gedanken euch heute vorstellen. Ich will nicht die ganzen großen Gedanken der Theologen und Philosophen über all die Jahrhunderte vorstellen, sondern wie ich an dieses Thema rangehe und wie ich darüber wenigstens so halbwegs Frieden bekomme. Nein, am Ende sogar wirklich Frieden darüber immer wieder bekomme, obwohl dieser Frieden immer wieder auch angefochten ist. Und ein Ansatz, es zu erklären, ist der, dass wir einen Gott haben, der mir und dir, uns allen einen freien Willen geschenkt hat. Es ist die Geschichte von Adam und Eva, denen Gott die Möglichkeit gegeben hat, frei zu entscheiden. Er wollte ein Gegenüber, er wollte keine Marionetten, die nach seinen Spielregeln tanzen und sich nicht entscheiden können. Er wollte ein Gegenüber, das entscheiden kann. Das entscheiden kann, ob es liebt oder hasst. Das entscheiden kann, ob es zum Segen oder zum Fluch wird. Und wir sehen, was passiert ist. Wir sehen, was kurze Zeit später schon passiert, als Kain den Bruder erschlägt. Das erste fürchterliche große Leid, der erste große Mord. Wir sehen aber auch, dass Gott diesen Kain anspricht und sagt, du bist Herr, du musst Herr über das sein, was in dir da hochkommt. Du kannst dich entscheiden, heißt das. Du kannst dich entscheiden, ob du mit deinem Reden und Tun Leid verursachst oder Gutes tust. Die Freiheit des Menschen ist ein Grundprinzip bis heute. Du und ich, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden. Alle haben die Möglichkeit zu entscheiden. Selbst Putin hat die Möglichkeit zu entscheiden. Und wie entscheiden sich Menschen oft? Wenn wir ehrlich sind, ist vieles von dem Leid, das in dieser Welt geschieht, von seiner Ursache her von Menschen verursacht. Oft stecken Menschen hinter dem Leid, was in dieser Welt geschieht. Und es ist immer wieder wichtig, darauf zu schauen, besonders bei einem selbst. Aber da gibt es ja noch all das andere. Was ist denn mit dem Tsunami? Das war für mich eine prägende Erfahrung. Was ist denn mit dem Tsunami, der damals über Thailand und die Region im Indischen Meer wegrollte? Jahre vorher war ich in Indien mit einem Freund und wir haben ein Hotel gehabt an der Küste. Dieses Hotel ist, wir waren in so einem niedrigen Haus mit auf Pfosten und genau da ist auch diese Welle drüber gegangen in Indien. Jahre vorher. Wären wir zu der Zeit da gewesen, wären wir vielleicht ertrunken. Das ist Leid, das ist nicht von Menschen gemacht. Es gibt ganz viel Leid, gerade wenn es um Naturkatastrophen geht, das ist nicht von Menschen gemacht. Wie erklären wir das? Da sitzt diese Erklärung, dieser Erklärungsansatz, der trifft nicht, oder? Es gibt einen anderen Erklärungsansatz, der uns hilft. Paulus spricht davon in Römer 8, wir werden uns da noch mit beschäftigen, wo er sagt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und in Wehen liegt. Er erklärt, dass diese Welt, in der wir leben, eine gefallene Schöpfung ist. Eine Schöpfung, die nicht vollendet ist, die ihrer Vollendung noch entgegengeht. Die Schöpfung ist nicht so, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Ja, die Theologen diskutieren dann, aber er hat doch bei der Schöpfung gesagt, dass alles gut war. War es denn dann doch nicht gut oder noch nicht gut genug? Das sind so offene Fragen, die wichtig sind, vielleicht für Theologen und Philosophen, aber mir auch nicht viel bringen. Wenn ich von Leid durch Naturkatastrophen betroffen bin, kann ich Gott nicht verstehen. Warum greift Gott nicht ein? Aber mal andersrum die Frage, wenn Gott jedes Mal, wenn die Gesetzmäßigkeiten, die physikalischen, chemischen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten dieser Erde etwas verursachen, das uns Leid verursacht, wenn Gott jedes Mal eingreifen würde, wenn zum Beispiel vom Hochhaus einer vom 10. Stock aus dem Fenster fällt beim Fensterputzen und er würde kurz bevor er unten auf den Boden aufschlägt, die Schwerkraft mal außer Kraft setzen. Müsste doch Gott möglich sein, wenn er allmächtig ist, oder? Und was wäre mit allen anderen, die plötzlich in der Luft schweben? Diese Schöpfung ist nicht nur eine gefallene Schöpfung, sondern sie ist eine Schöpfung mit gewissen Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört die Tektonik der Platten dieser Welt. Dazu gehört die Natur, die bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Und Gott müsste schon so eingreifen, dass er diese Naturgesetze aufhebt, wenn er das ändern wollte. Auch da bleiben einfach Fragen offen. Es bleiben Fragen offen. Die einen werden gerettet in Thailand beim Tsunami, die anderen nicht. Die einen werden gerettet in den Fluten im Ahrtal, die anderen nicht. Und ich verstehe Gott nicht. Ich möchte, bevor ich zu dem entscheidenden dritten Punkt komme, einen kurzen Exkurs mit euch einlegen, der darum geht, wie du damit umgehst, wenn du mit Leid konfrontiert wirst. Was kannst du tun, was solltest du nicht tun? Denn das ist für das Thema Herzenssuche ein wichtiges Thema. Wenn du mit Leid konfrontiert wirst, was dann? Was reden falsch sein kann, manchmal ist Reden sowas von falsch, wenn du mit Menschen im Kontakt bist, die Leid erleben. Manchmal werden da Sätze gesagt, die besser nie ausgesprochen wären. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zu ihrem Besten dienen. Und du sitzt da gerade und verstehst Gott nicht mehr. So schnell sind so fromme Sätze gesagt, oder? Lass es dir an meiner Gnade genügen, hat Jesus dem Paulus gesagt, als er den Stachel im Fleisch beklagte. Lass es dir an meiner Gnade genügen. Katrin, lass es dir an Gottes Gnade genügen, wenn du in der Trauer hängst und traurig bist. Hilft das, wenn dir das einer sagt? Manchmal ja, aber oft nicht. Selber habe ich es erlebt, dass dieser Satz mir geholfen hat, als ich zu Beginn des Theologiestudiums durch echt schwere Zeiten ging. Und mein damaliger Rektor Gerd Hörster mich zum Gespräch gebeten hat, aber wir hatten ein langes Gespräch und am Ende stand dieser Satz, nicht am Anfang. Und manchmal passt dieser Satz auch gar nicht. Ich habe oft eher bei Menschen gesessen und geschwiegen, habe mit ihnen geweint, habe mit ihnen Verzweiflung geteilt, Schweigen und trotzdem Dasein. Ich kenne das. Es ist schwierig auszuhalten, wenn jemand Leid erlebt, dann dabei zu sein und nichts zu sagen. Einfach da zu sein. Aber da zu sein. Als während unseres Studiums der Vater von Sabine auf dramatische Weise ums Leben kam, haben wir das erlebt, wie wenige von den Theologen, den Angehenden oder sogar von den Dozenten damals die Fähigkeit hatten, dem zu begegnen. Wie viele nie etwas gesagt haben und wie wenige mal vorbeigekommen sind. Und wie wenige die richtigen Worte gefunden haben. Wie wenige einfach nur mit uns geweint haben, mit uns gebetet, für uns gebetet haben sicherlich viele. Aber diese Hilflosigkeit, die ist selbst unter Theologen weit verbreitet, wenn man Leid begegnet. Schweigen und trotzdem da sein, Nähe zeigen und nicht alleine lassen. Klagen und weinen wie bei Hiob, die Freunde, die mit ihm klagen und weinen. Kennst du diesen Impuls, angesichts von Leid, Gott erklären zu müssen, sozusagen für Gott hier fechten zu müssen? Ich glaube, das ist oft mehr ein Impuls, dass unsere heile Welt nicht zusammenbricht, wenn wir dann meinen, für Gott fechten zu müssen, als dass wir wirklich hier für Gott kämpfen. Ich habe oft erlebt, dass ich keine Lust hatte, für Gott zu kämpfen und zu erklären, warum er das Leid zulässt. Wo ich einfach gesagt habe, Gott, das musst du jetzt selber erklären. Da bist du jetzt in der Pflicht. Ich habe keine Erklärung. Als die Nachricht vom Tod von Rudos Schwiegersohn kam, da saß ich da vorne oder war da vorne am Wirbeln mit meiner Frau, das Abendmahl am nächsten Sonntag vorzubereiten, und der Anruf kam und ich habe erst mal weitergewirbelt, wenn meine Frau in den Raum der Stille ging und weinte. Und ich habe nur am Ende gesagt, Gott, wenn du das zulässt, und das zulässt noch nicht mal ein Jahr nach der Trauung, dass der mir wieder der Mann genommen wird, dann bist du jetzt in der Pflicht. Das ist deine Aufgabe. Und ich habe erlebt, wie treu dieser Gott ist und wie er geholfen hat. Schweigen und trotzdem da sein, klagen und weinen, das ist allemal wichtiger als fromme Sprüche zu bringen. Ach, es wird schon werden. Die müssen nicht unbedingt fromm sein. Ach, anderen geht's noch viel schlimmer als dir. Ja, aber es geht auch vielen immer viel besser als mir, ne? Und handeln. Wenn ich eins gelernt habe und immer wieder staune, wenn das auch in Gemeinden geschieht, dass wir einfach handeln. Es ist so gut, wenn Menschen einfach helfen. Das braucht gar nicht viele Worte. Und ich habe es in einem Satz zusammengefasst, der mir wichtig geworden ist. Anstatt Gott die ganze Zeit zu fragen, warum hast du das zugelassen, hör doch mal auf die Frage, die Gott dir vielleicht stellt, warum lässt du zu, dass dein Nächster allein leidet? Wie oft habe ich es erlebt, dass Menschen sich sehr verlassen fühlen, wenn sie im Leid hängen? Wie oft habe ich erlebt, dass Menschen mir erzählen, dass sie immer einsamer wurden? Ich werde nicht vergessen, die Frau, die an MS erkrankt war, und der Mann, der in dem frühen Stadium an Demenz erkrankte, und wie meine Frau mir schilderte, wie diese beiden erzählten, dass alle Freunde nach und nach verschwunden sind. Allein die Vorstellung, eine Frau, die MS hat, irgendwann im Rollstuhl sitzt und dann auch noch ein Mann, der früher an Demenz erkrankt ist. Das macht mir Angst, so ein Gedanke. Ich finde das schrecklich. Und wenn ich dann höre, dass sie erleben, wie alle ihre Freunde immer noch sich zurückziehen. Wenn ich an die Geschichte denke eines Redakteurs von IDEA, der geschildert hat, wie seine Tochter krank wurde und wie alle gebetet haben für die Familie und alle haben gebetet, dass sie geheilt wird, aber es tat sich nichts. Und dann zogen sich Leute zurück. Oder andere kamen und wollten auf Ursachenforschung gehen, warum denn ihr Gebet nichts hilft. Ja, da muss ja irgendwas mit dem Glauben nicht stimmen. Da ist vielleicht irgendeine Belastung, vielleicht eine okkulte Belastung. Und wie dieser Mann geschildert hat, wie schlimm das für ihn war. Jetzt auch noch sich erklären zu müssen, dass man vielleicht nicht richtig glaubt. Ich kann solchen Leuten immer nur sagen, lest doch bitte mal bei Paulus von dem Stachel im Fleisch. War der Paulus schlecht im Glauben? Hat er nicht genug geglaubt, dass Jesus ihm einen Stachel im Fleisch gelassen hat, das Leiden, das Übel nicht genommen hat? Ah, es gibt so viel Mist, wie wir mit Leiden umgehen. Ich breche das ab, das macht zu traurig. Aber das ist unsere Verantwortung. Wir können im Leid das Richtige oder das Falsche tun. Kommen wir aber nochmal zurück auf die existenzielle Frage, wie ich mir heute erkläre, dass Gott Leid zulässt und ich es nicht verstehen kann und was mir hilft. Aber nochmal, ich glaube, das ist eine Antwort, die du finden musst. Vielleicht hilft dir meine Antwort, aber du musst dir diese Frage selber stellen. Deshalb auch dieses Arbeitsblatt. Formulier es mal. Formulier auch mal deine offenen Fragen. Geh darüber ins Gespräch, vielleicht in deinem Hauskreis mit einer vertrauten Person. Das ist der erste Schritt, der mir geholfen hat. Ich habe kapiert, dass die Antwort Gottes keine Theorie ist. Ihr lieben Theologen und Philosophen aller Jahrhunderte, ihr habt euch so viel Mühe gemacht, menschlich zu verstehen, warum Gott das Leid zulässt. Und Gottes Antwort ist ganz einfach eine Person. Jesus Christus. Das ist Gottes Antwort. Einfach und nur Jesus Christus. Und das Kreuz als der Ort, wo Gott die Seiten gewechselt hat. Ja, wir könnten schon an Weihnachten anfangen. Da wechselt Gott die Seiten. Da kommt Jesus als Mensch in diese Welt, lebt unter uns, leidet für uns, stirbt für uns. Er nimmt alles auf sich. Die Gottesknechtslieder im Jesaja-Propheten, wunderbare Texte, die das darstellen, was Gott für uns auf sich nimmt. Ich habe das schon erzählt, dass ich früher Schwierigkeiten hatte, an Karfreitag zu predigen, weil ich immer dachte, da musst du sofort auf Ostern gucken. Karfreitag ist doch so schlimm und so bitter. Nein, Karfreitag ist für mich der Ausweg aus allem Gott nicht verstehen geworden. Ich kann bis heute Gott nicht verstehen, warum das eine oder andere geschieht. Aber ich habe verstanden, dass er in der Geschichte dieser Welt gehandelt hat. Ich habe verstanden, was seine Botschaft ist, als Jesus Christus in diese Welt kam und für uns starb. Und hier seht ihr das Bild, was ich hier unten mitgebracht habe. Das hängt in meinem Arbeitszimmer zu Hause und ist eins meiner wichtigsten Bilder geworden. Das war die Kunstausstellung, die Susan organisiert hatte mit Künstlern aus Hennstedt-Ulzburg hauptsächlich, die hier ihre Bilder vor einigen Jahren ausgestellt hatten. Und ich muss irgendwie auch über das Kreuz gepredigt haben in der Zeit. Auf jeden Fall hat die Künstlerin, die das Bild gemalt hat, mir es am Ende geschenkt, als sie wieder abgehangen wurden. Ihr seht ein Kreuz und ihr seht am Boden dieses Kreuzes diesen großen roten Fleck, das Blut Jesu Christi geformt wie ein Herz. Am Kreuz beweist uns Gott, dass er uns lieb hat. Und dieser Beweis, dieser Fakt ist für mich so wichtig und so groß, dass dahinter all meine Fragen, all mein Klagen klein werden, bis hin sogar verschwinden. Früher habe ich oft gedacht, wenn ich mal im Himmel bin, dann kann ich alle meine Fragen loswerden. Ich glaube mittlerweile, dass ich sie gar nicht mehr stellen werde, weil im Himmel ich diese Liebe Gottes und die Geborgenheit, seine Heiligkeit erleben werde und da werden all diese Fragen verschwinden, habe ich für mich so den Eindruck. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Schrift uns sagt in Johannes 15, Vers 13 und an vielen anderen Stellen, niemand liebt so sehr wie der, der sein Leben gibt für seine Feinde, als für seine Freunde, sogar für seine Feinde. Wenn du Jesus Christus kennenlernst, als den Sohn Gottes, der für dich in diese Welt kam, für dich, für deine Schuld, für deine Sünde starb, dann lernst du da auch den kennen, der dir die Liebe Gottes beweist. Der letztgültige Beweis, dass Gott wirklich die Liebe ist. Und ich finde diesen Satz von Augustinus so schön, wo er sagt, Gott hat nur einen Sohn ohne Sünde, aber er hat keinen ohne Leiden. Ja, Jesus hat genauso gelitten wie wir, genauso wie du und ich. Wir wissen nicht alles, wir verstehen nicht alles, aber seit Jesus wissen wir, auf welcher Seite Gott steht. Auf der Seite derer, die leiden, auf der Seite derer, die weinen. Du leidest, vielleicht entdeckst du irgendwann den Sinn hinter allem. Vielleicht entdeckst du die Frage nicht mehr nach dem Warum, sondern wozu und bekommst eine Antwort darauf. Ich habe nicht immer eine Antwort auf das Wozu bekommen. Und du darfst Gott fragen. Aber verliere dich nicht in diesen Fragen nach dem Warum, sondern entdecke, dass er dich nicht alleine lässt. Ich erlebe, dass dieser Gott treu ist und dass er uns nicht im Stich lässt, wenn wir in Leid gefangen sind, wenn wir durch die dunklen Täler unseres Lebens gehen. Es gibt einen Vers, der mir zusätzlich wichtig geworden ist. In Jesaja 42, Vers 3, und Jesus sagt das Gleiche später nochmal und bezieht es auf sich, steht: ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ich habe das mal für mich sehr persönlich ausgelegt, nicht ganz dem exegetischen Rahmen entsprechend, aber es ist mir ein wichtiges Bild geworden. Weil ich immer wieder erlebe, wie schwer und wie schlimm Leiden werden kann, Krankheit werden kann. Und wie sehr mich immer wieder dann auch die Angst packt und gleichzeitig die Hoffnung da ist, dass mir das hoffentlich nicht passieren wird, was ich da gerade mit jemand anderem erlebe. Und dann fiel mir dieses Wort ein. Und es war für mich ein Bild dafür, dass ich glaube, dass ich einen himmlischen Vater habe, der weiß, wo meine Grenzen, wo deine Grenzen des Ertragens sind. Und wie ein guter Vater wird er dann seinem Kind nichts auferlegen, was das Kind nicht tragen kann. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Ja, Gott lässt zu, dass wir durch Leid gehen. Aber ich glaube, dass er niemals mehr uns auferlegt, als dass wir tragen könnten. Und wir im Nachhinein oft staunen werden, wie er getragen hat und wie er geholfen hat. Und ich danke ihm für den wichtigsten Ausblick, der am Ende der Bibel steht, in Offenbarung 21, Vers 4. Und dass das, was da als Zukunft in der Ewigkeit beschrieben wird, in Christus schon begonnen hat. Dort heißt es, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klage, Geschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Dieser Vers ist eingebettet in die Schilderung von Gottes Hütte bei den Menschen, Gottes Wohnung bei den Menschen. Wir werden einmal bei ihm sein und all das wird ein Ende haben. Ist das Jenseitsvertröstung? Nein. Das ist Gewissheit, dass es gut wird. Selbst wenn es hier manchmal überhaupt nicht gut ist. Amen. Herr Jesus, danke, dass du uns das Herz unseres Gottes gezeigt hast. Dass wir wissen dürfen, dass unser himmlischer Vater uns liebt. Gott, danke, dass du uns deine Liebe bewiesen hast in Jesus Christus, deinem Sohn. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt. Darauf können wir uns verlassen. Danke, dass du uns auch hilfst, wenn Menschen uns begegnen, die Leid erleben. Bewahre uns vor schnellen Antworten. Bewahre uns vor dummen Antworten. Hilf uns hinzuschauen. Hilf uns mitzuleiden, mitzuweinen, mitzuklagen und zu helfen, wo wir helfen können. So möchtest du in dieser Welt dem Leid begegnen. Und du wirst einmal ein Ende mit allem Leid machen. Darauf freuen wir uns. Und bis dahin lässt du uns nicht allein. Dafür danken wir dir. Amen.